Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Magazin von Swiss Info Schweizer Radio International. Wahrscheinlich wissen Sie es schon, die Stimme von Schweizer Radio International verstummt Ende Monat, und zwar endgültig, nach 69 Jahren. Aus diesem Anlass haben wir in unserem Archiv gegraben und für Sie ein paar Köstlichkeiten ausgesucht. Bis am 30. Oktober werden wir täglich mindestens 2 Beiträge der vergangenen Jahrzehnte in den Äther schicken. Freitag, Samstag dann hören Sie unser finales Radio-Schlussbouquet. Heute also geht es nebst einem Beitrag über die unter Stress stehende Bundesanwaltschaft um Ottmar H. Ammann, einen der genialsten Brückenbauer der Schweiz. Dann um Jean-Rodolphe von Salis, der Stimme der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Und zum Schluss die Philosophin Jeanne Hersch, die sich ein Leben lang mit dem Begriff Freiheit beschäftigt hat. Am Mikrofon in Bern ist Etienne Strebel. Die Indizien verdichten sich. Der islamistische Terrorist, der in der Schweiz im Gefängnis sitzt, hat wohl von hier aus als Drahtzieher einen Terroranschlag in Madrid geplant. Täglich liefert dazu die spanische Zeitung El País zu diesem Fall neue und für die Schweiz äußerst beunruhigende Details und sorgt für heiße Köpfe bei der für diesen Fall zuständigen schweizerischen Bundesanwaltschaft. Fritz Dinkelmann.
Der Zürcher Regierungsrat Markus Notter will offiziell gegen das Vorgehen der schweizerischen Bundesanwaltschaft im Fall des inhaftierten, mutmaßlichen islamistischen Terroristen Protest einlegen. Der Grund? Die Bundesanwaltschaft habe den Direktor des Zürcher Flughafengefängnisses nicht darüber informiert, dass dort ein bedeutender Insasse in Auslieferungshaft sitze. Der bedeutende Häftling heißt angeblich Mohammed Achraf alias Kamel Sadi und er soll als operativer Kopf einer islamistischen Terrororganisation ein Selbstmordattentat in Madrid organisiert haben, mit dem Ziel, mit 1000 Kilo Sprengstoff das oberste spanische Gericht in die Luft zu jagen. Ein 31-jähriger Algerier angeblich. Die schweizerische Bundesanwaltschaft weiß seit letzten Dienstag von dieser Sache und Sprecher Hans-Jörg Mark Wittmer mag aus ermittlungstaktischen Gründen seither im Prinzip fast gar nichts bestätigen oder dementieren. Weder den Namen noch das Alter noch die Nationalität des Verdächtigten noch die immer neuen Details der Geschichte, mit denen der offenbar sehr mitteilungsbedürftige zuständige spanische Untersuchungsrichter Garzón die Zeitung El País füttert. Gestützt darauf war heute in der NZZ am Sonntag etwa zu lesen, dass Sadi von April bis Oktober 2003 im Kanton Zürich gelebt habe. Im Juli dieses Jahres habe er dann seine Komplizen in Spanien getroffen, um Sprengstoff zu besorgen. Wieder zurück in der Schweiz habe er für den geplanten Terrorakt Geld auftreiben wollen. Als Mann mit engen Kontakten zu Al-Qaida-Größen. So habe Sadi eine Brieffreundschaft gepflegt mit einem jener Terroristen, die 1993 den ersten Anschlag auf das World Trade Center verübt hatten. Dieser habe Sadi ermutigt, das gute Werk zu verrichten, das ihn am Tage des jüngsten Gerichts retten werde. Und dieser Mann, mitten am Werk, sei am 28. August dieses Jahres in Zürich nur zufällig verhaftet worden, weil er eine Stoppstraße missachtet habe und sich bei der Verkehrspolizei nicht ordentlich habe ausweisen können, worauf man festgestellt habe, dass er ein abgewiesener Asylbewerber sei, mit der Folge eben, dass er im Flughafengefängnis in Ausschaffungshaft genommen wurde. Der Bogen ist gespannt und der Sprecher der Bundesanwaltschaft sagt, das kann ich weder bestätigen noch dementieren. Mit einer Ausnahme. Gegenüber Schweizer Radio DRS erklärte Hans-Jörg Mark Wittmer, dass der Vorwurf von Regierungsrat Markus Notta an die Adresse der Bundesanwaltschaft völlig verfehlt sei. Der Adressat sei falsch, weil die Bundesanwaltschaft erst am Donnerstag ein Verfahren eröffnet habe gegen den mutmaßlichen Terroristen. Vorher zu informieren wäre eine rechtsstaatliche Katastrophe gewesen, so Wittmer. Die Bombe in Madrid ist nicht gezündet worden, aber sie tickt weiter in der Schweiz. Die Bundesanwaltschaft sieht sich mit immer neuen Informationen konfrontiert, die in kürzester Zeit abgeklärt werden müssen. Fakten müssen geprüft und Leute befragt werden, bevor Spuren verwischt oder vertuschende Absprachen getroffen werden konnten. Was schwierig ist, angesichts der sprudelnden spanischen Quelle. Die Bundesanwaltschaft ist mobilisiert. Zum Ermittlungsteam gehören 2 Staatsanwälte, Spezialisten der Bundeskriminalpolizei, Bundesanwalt und Stellvertreter. Alarmstufe 1, auch wenn es vorläufig nur wenig zu berichten gibt, offiziellerweise und schweizerischerseits.
Der Beitrag von Fritz Dinkelmann. Der 1897 in Feuerthalen bei Schaffhausen geborene und 1965 in Rye, New York gestorbene Bauingenieur Ottmar H. Ammann gilt als einer der genialsten und bekanntesten Brückenbauer der Welt. Nach dem Studium an der ETH Zürich und ersten Tätigkeiten in der Schweiz und in Deutschland zog es ihn 1904 in die USA, wo er 1924 amerikanischer Staatsbürger wurde. Mit dem Bau der George Washington Bridge gelang Ammann 1931 zum ersten Mal die Überbrückung einer Spannweite von über 1000 Metern. Noch im gleichen Jahr wurde die damals größte Stahlbogenbrücke der Welt, die Bridge über den Kill van Kull, eingeweiht. Der Impuls, der von den beiden Brückenbauten ausging, war auch in Europa feststellbar. 1964 verlieh US-Präsident Lyndon B. Johnson Ammann als ersten Bauingenieur die National Medal of Science. Anlässlich der 600-Jahr-Feier der Zugehörigkeit des Kantons Zürich zur Eidgenossenschaft richtete Ammann im Jahr 1951 Grußworte an die Schweiz, insbesondere an die Zürcherinnen und Zürcher.
Es gelangt mir zu großer Ehre, hier im 6000 Kilometer entfernten New York ersucht zu werden, einige Worte an meine lieben Landsleute im Schweizerland, insbesondere an diejenigen des Kantons Zürich, zu richten. Bei Anlass der 600-jährigen Feier des Eintritts Zürichs in die Eidgenossenschaft. Zwar bürgerlich vom benachbarten Schaffhausen stammend, sind mir Stadt und Kanton Zürich nahe ans Herz gewachsen. Nicht nur sind meine schönsten Jugenderinnerungen mit den unvergleichlichen Gestaden des Zürichsees verknüpft, sondern ich habe der Zürcher Kantonsschule und der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich eine vorzügliche Erziehung für meinen Lebensberuf zu verdanken. Es ist daher eine besonders hohe Genugtuung, bei dieser seltenen Gelegenheit den Zürchern meine wärmsten Glückwünsche aussprechen zu dürfen. Möge, wie in den letzten 600 Jahren, so auch in der Zukunft, Zürich ein getreues und leitendes Glied der Eidgenossenschaft bilden.
Der weltbekannte schweiz-amerikanische Brückenbauer Ottmar H. Ammann im Jahr 1951. Der 1901 geborene Jean-Rodolphe von Salis, die Stimme der Schweiz, prägte eine ganze Generation durch seine während des Zweiten Weltkriegs auf Radio Beromünster ausgestrahlte Weltchronik. Auch im Ausland wurde die Stimme der Schweiz und ihre Analysen des Zeitgeschehens gehört und geschätzt. Von Salis war Historiker und Publizist, Professor für Geschichte an der ETH Zürich, Vertreter der Schweizer Regierung bei der UNESCO und Präsident der Stiftung Pro Helvetia. Jean-Rodolphe von Salis war für viele Menschen eine Integrationsfigur, ein Symbol für die weltoffene, intellektuelle Schweiz. Er starb 1996. Andreas Lüthi führte am 28.06.1984 auf Schloss Bruneck im Kanton Aargau ein Gespräch mit ihm.
Herr Professor Jean-Rodolphe von Salis, wie war das eigentlich damals, als Sie begonnen haben, im Radio Ihre Tätigkeit zu entwickeln mit Ihrer Weltchronik während der Kriegsjahre? Wie war das damals? Wie sind Sie dazu gekommen? Sind Sie dazu aufgefordert worden?
Ich bin aufgefordert worden vom damaligen Bundespräsidenten Pilegola, der mich nach Bern kommen ließ und mich bat, eine wöchentliche Sendung unter dem Titel Weltchronik zur Orientierung der Bevölkerung über das Kriegsgeschehen, das politische und das militärische Kriegsgeschehen zu machen.
Nun waren Sie damals ja noch relativ jung, Sie waren noch nicht mal 40 Jahre alt, Sie hatten bereits eine Professur in Zürich. Waren Sie bereits so bekannt damals, dass es sich direkt aufdrängte, dass man Sie geholt hat? Oder haben Sie Ihre Bekanntheit erst mit diesen Sendungen begründet?
Wahrscheinlich ist die größere Bekanntheit bei breiten Volkskreisen erst durch die Radiosendungen gekommen, aber ich hatte doch ziemlich viel journalistisch gearbeitet. Ich war, ehe ich in die Schweiz zurückkehrte, als Journalist in Paris tätig. Und dann, als ich 35 nach Zürich an die ETH kam, habe ich zum Beispiel in der Neuen Schweizer Rundschau Artikel veröffentlicht. Bundesrat Bille sagte einfach zu mir, reden Sie am Radio, wie Sie in Ihren Artikeln geschrieben haben. Das war der einzige Auftrag, eine eigentliche Weisung für den Inhalt hat er mir nicht gegeben. Umso weniger, als ja der Bundesrat für die Sendungen gar nicht verantwortlich war. Man muss festhalten, dass ich natürlich nicht Sprecher der Regierung war.
Nun, wenn man diese Weltchroniken heute aus heutiger Sicht wieder liest, so fallen einem eigentlich zwei Dinge ganz besonders auf. Zum einen, Sie haben über eine Menge Fakten verfügt, die man andernorts wahrscheinlich nicht kannte. Und zweitens, Sie haben die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Reden wir zuerst von den Fakten. Woher hatten Sie die Quellen? Woher wussten Sie, was genau geschieht?
Das wäre sehr weitläufig, aber ich muss doch gleich sagen, die schweizerische Presse war gut. Und da wir neutral geblieben sind im Krieg und nicht in den Krieg gezogen wurden, haben unsere Zeitungen die Berichte der beiden kriegführenden Parteien immer wiedergegeben, auch alle Kommuniqués und so weiter. Und dann habe ich halt täglich und ich muss eigentlich hauptsächlich sagen nächtlich fremde Sender angehört. Also ich konnte doch alle diese Sender, speziell der BBC in London hören, aber auch andere. Es gab einen freifranzösischen Sender, es gab die deutschen Sender natürlich und die Reden der Staatsmänner waren uns vertraut samt ihren Besonderheiten, ihren persönlichen. Man hörte Churchill sprechen, man hörte Hitler sprechen, man hörte Roosevelt sprechen. Das war alles möglich. Gut, es gab selbstverständlich noch Vertrauensleute, schweizerische und ausländische. Nicht wahr? Wenn ich also die Äußerungen von Militärfachleuten, amerikanischen, englischen, genau studierte, so konnte ich schon die richtigen Schlüsse ziehen. Ich spreche jetzt von der Invasion der Normandie. Übrigens war es sehr merkwürdig, in der Schweiz erwartete man sie eigentlich nicht. Während ich umgekehrt aus deutschen Pressestimmen vernahm, dass die deutsche Regierung und die Wehrmacht mit der Invasion zählten, natürlich in dem Sinn, dass Sie sagten, die sollen nur kommen, wir werden sie wieder ins Meer zurückwerfen.
Nun, Herr von Salis, spielt da nicht auch noch mit eine große Begabung, die Zeitläufe genau zu erkennen, eine Veranlagung vielleicht auch?
Also das Wort Begabung muss ich Ihnen überlassen. Ich kann nicht über meine eigene Begabung sprechen. Dass ich Historiker war, das kam mir selbstverständlich sehr zugute. Und was mir auch zugute kam, und ich glaube, ohne das hätte ich diese Radiosendungen nicht machen können, war diese Korrespondententätigkeit in Paris. Und so habe ich eben ganz besonders vom Jahr 33 an genau verfolgen können, wie die Dinge liefen zwischen Frankreich, England, Italien, Deutschland. Und dann habe ich, sagen wir einmal, Erfahrungen gesammelt, Informationen gesammelt und dort sicher einen internationalen Überblick gewonnen.
Jean-Rodolphe von Salis im Gespräch mit Andreas Lüthi im Jahr 1984. Ein ganzes Leben lang hat sich die 1910 in Genf geborene Philosophin Jeanne Herrsch mit dem Begriff Freiheit beschäftigt. Die bekennende Sozialistin, der jede Form von totalitärem Denken verhasst war, war von 1956 bis 1977 Professorin in Genf, 1966 bis 1968 Direktorin der Abteilung Philosophie der UNESCO, später Vertreterin der Schweiz als Mitglied des Exekutivrats in der UNESCO. Die im Jahr 2000 verstorbene Genfer Philosophin erhielt zahlreiche Auszeichnungen, so den Preis der Fondation pour les droits de l'homme 1973 und den Karl-Jaspers-Preis 1992. Am Kongress der Schweizer Frauenorganisationen im Jahr 1975 in Bern äußerte sich Jeanne Hersch über Sinn und Zweck eines solchen Kongresses, der unter dem Motto Partnerschaft stand. Reto Steiner fragte sie, wie weit eine derartige Veranstaltung überhaupt die Einstellung der Gesellschaft gegenüber den Frauen verändern könne.
Ich glaube nicht, dass man eine gesellschaftliche Einstellung überhaupt grundsätzlich und durch verändern kann. Das ist eine lange Veränderung, das geht langsam vor sich. Und dieser Prozess geht jetzt vor sich schon seit einigen Jahrzehnten. Ich bin sicher, dass so ein Kongress dazu beiträgt. Es ist auch schon sehr weit gediehen. Man hat heute eine ganz andere Vorstellung der Rolle der Frau und der Möglichkeiten der Frau, wie man sie zum Beispiel in meiner Kindheit hatte. Das ist ein großer Unterschied und so ein Kongress trägt bestimmt dazu bei. Die Frage stellt sich noch, ob diese Einstellung der Gesellschaft sich wirklich vollständig verändern soll. Ich glaube, dass man vielleicht jetzt das Gegenteil davon übertreibt, was früher war. Als ich jung war, hielt man eine Frau, die keine Familie hatte und die beruflich nur arbeitete, für eine halbe oder ein Viertel Frau. Das war kein ganzer menschliches Wesen. Und jetzt hat man die Tendenz, das Umgekehrte zu tun, als sei eine Frau, die in ihrem Haushalt ihre Kinder erzieht, nicht vollwertig. Finde ich auch falsch. Das Wichtige ist, den Frauen die größten Möglichkeiten zu geben, damit sie die Wahl hat.
Um auf den Kongress zurückzukommen, lassen Sie es mich ein bisschen journalistisch überspitzt formulieren. Glauben Sie, dass man hier die richtigen Leute erfasst? Müsste man nicht eher die männlichen Politiker versuchen, in dieser Anzahl an einen Tisch, an einen Kongress zu bekommen, um dieses Bewusstsein ihnen einzuimpfen?
Wissen Sie, ich glaube, die Politiker sind es gewohnt, die Ideen zu verteidigen, die gerade da, wo sie sind, für richtig gehalten werden. Sie werden theoretisch so sprechen. Die meisten Politiker sind jetzt für die Rechte der Frauen in allen Gebieten, theoretisch gesprochen. Das Problem ist jetzt, das alles im Alltag zu verwirklichen. Und das hat nicht viel damit zu tun, was die Politiker theoretisch denken oder äußern, sondern das sind die Sitten, die Gewohnheiten des Alltags in jedem Haushalt. Und daran, glaube ich, können die Politiker nicht sehr viel ändern. Das Wichtige ist jetzt, dass man Rechtsmaßnahmen trifft, die dann wie Lokomotiven dazu beitragen, dass man wirklich die alltäglichen Bedingungen schafft, damit die Frau wirklich eine freie Wahl hat und ihr Leben gestalten kann.
Wie würden Sie sich, Frau Professor, herstellen zur Schaffung eines eidgenössischen Amtes für Frauenfragen? Ein Vorschlag, der in diesen Tagen wieder erneut an Aktualität gewonnen hat.
Ich halte das für einen guten Vorschlag. Denn ich glaube, dass in einer so schwierigen, verwickelten Frage, wie die Frage der Frau in unserer Gesellschaft, wo alle sozialen Schichtenprobleme mit hineinspielen und alle Tätigkeitsprobleme und die Naturprobleme, die Kinder, das Gefühlsmäßige und so weiter mitspielt, da muss jemand sich damit beschäftigen, der wirklich ständig daran denkt. Ich glaube, es gibt einen Grundunterschied zwischen einer Tätigkeit, die jemand von Zeit zu Zeit tut, oder eine Tätigkeit, die ständig die ganze Aufmerksamkeit eines Menschen für sich beansprucht. Und deswegen wäre jemand, der sich ausschließlich mit diesem Gebiet beschäftigt, wirklich wirksam.
Ich möchte Sie bitten, versuchen zu umreißen, wie die Stellung der Frau in der Schweiz sich zeigt im Vergleich zu anderen. Bleiben wir einmal bei den westeuropäischen Ländern. Wie steht sie da? Steht sie besser, schlechter, etwa in der Mitte?
Es ist sehr schwer, auf eine solche Frage zu antworten, denn erstens sind die Bedingungen in der Schweiz untereinander schon sehr, sehr verschieden, je nach der sozialen Schicht und je nach dem Kanton und je nachdem, ob Sie die Stadt oder das Land oder die Berge in Betracht ziehen. Dann vergleichen Sie das mit den westlichen Ländern, wo man wieder die Schichtunterschiede findet, so dass es sehr schwierig ist, glaube ich, beides zu vergleichen. Aber im Großen und Ganzen würde ich meinen, dass in einer ähnlichen Gesellschaftsschicht, in einer ähnlichen Einrahmung, Stadt oder Land oder so etwas, wird es ziemlich gleich sein.
Jeanne Ersch im Gespräch mit Reto Steiner im Jahr 1975. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende des Magazins von Swiss Info Schweizer Radio International angelangt. Auch wenn Schweizer Radio International Ende dieses Monats verstummt, informieren wir Sie weiterhin über das Geschehen in der Schweiz, und zwar auf unserer Webseite unter www.swissinfo.org. Aus Bern verabschiedet sich Etienne Strebel.